Schönen guten Morgen, da wo ich es noch nicht gemacht habe. Schön, dass ihr da seid. Und ich möchte auch noch einmal beten, ehe ich das Wort verkündige. Herr Jesus, und danke für dein Wort, Herr. Herr, und so bitte ich dich, durch die Kraft deines Heiligen Geistes, mir auch die Freimütigkeit zu geben, das, was du mir aufs Herz gelegt hast. Ich danke dir und preise dich dafür, Herr. Amen. Amen. Schon in die Einleitung, habe mich gefreut, die Einleitung zu hören. Das trifft auch das Thema oder die Predigt, was ich habe. Jesus sagt, wir sollen uns nicht fürchten, er ist alle Tage bei uns und dass er uns nicht verlassen wird. Und das werden wir auch von der Predigt her ein Stück weit sehen. Den Predigttext von heute ist aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 17, Vers 1. Da heißt es, und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien Jahwe den Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott der Allmächtige, wandle vor mein Angesicht und sei vollkommen. Andere Übersetzungen sagen, sei tadellos oder sei fromm. In die neue evangelische Übersetzung habe ich gelesen, als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihn Jahwe und sagte, ich bin El Shaddai, Gott der Allmächtige, geh deinen Weg vor mir und halte dich ganz an mich. Das trifft es auch auf den Punkt und habe ich wunderbar von der Übersetzung her gefunden, weil sich Gott hier Abraham als den Gott El Shaddai, den Allmächtigen, sich offenbart. Hier erwähnt er nicht, dass er Gott der Herr ist, sondern dass er Gott El Shaddai, der Allmächtige ist. Und dass Abraham sich nicht zu fürchten braucht, wenn er auf diesem Weg ist und dass er doch vollkommen sein soll. Und wir werden das ein ganzes Stück weit sehen, wie das auch wirklich gemeint ist. Abraham wurde ja rausgerufen aus seinem Vatershaus, aus seinem Land, in ein Land, das Gott ihn verheißen hat, wo Milch und Honig fließen tut. Und genauso wie Abraham aus sein Land gerufen sind, so sind wir als Kinder Gottes, die zum Glauben gekommen sind, aus die Welt gerufen. Dazu sind wir gerufen. Und das werden wir anhand von einigen Bibelstellen, werden wir das auch sehen. Und wir können sehen, genau wie Abraham gerufen worden ist von Gott, so hat jeder einzelne Kind Gottes den Ruf Gottes in sein Leben gehört, aus dieser Welt gerufen zu werden, aus dieser Welt gerissen zu werden, in Christus hinein versetzt zu werden. Das kennen wir anhand von Bibelstellen, kommen wir auch noch dazu. Wir sind noch in die Welt, aber das Wort Gottes sagt, wir sind nicht mehr von der Welt. Und das spielt überhaupt keine Rolle, wie du darüber empfinden tust, sondern Gottes Wahrheit, Gottes Wort stimmt über dein Leben, nicht das, was du empfindest und fühlen tust. Amen. Wir müssen immer Gottes Wort recht geben. Wir müssen uns an Gottes Wahrheit halten. Gottes Wahrheit, sein Wort, das, was er über uns aussagen tut, ist Wahrheit. Nicht das, was wir über uns denken und empfinden. Amen. Das muss immer wieder gelernt sein. Und das müssen wir immer wieder neu in unseren Herzen aufnehmen, weil das geht immer schnell weg. Wir sind schnell mit unseren Gedanken bei uns selber und haben Gedanken über uns selber, weil wir einfach den Blick von Gottes Wort verloren haben, von seiner Wahrheit. Und ruckzuck hat uns der Feind, hat uns unser Ego und wir sehen uns nicht mehr im Bild Gottes, sondern wir fangen wieder an, uns ganz menschlich zu sehen. Ist das nicht wahr? Ich glaube, jedem geht das hin und wieder so. In Markus Kapitel 1, Verse 14 bis 15, nachdem aber Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa, predigte das Evangelium des Reiches Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahegekommen, tut Buße und glaubet an das Evangelium. Jesus kam nach Galiläa, predigte das Evangelium Gottes, seine Botschaft lautete insbesondere, die Zeit war erfüllt. Nach dem prophetischen Zeitplan gab es ein festes Datum für das öffentliche Erscheinen des Königs Jesus. Er war
gekommen. Zweitens, das Reich Gottes war nahe gekommen, der König war da und bot das Reich dem gesamten Volk Israel. Das Reich war in dem Sinne nahe, dass der König nun erschienen war. Drittens, die Menschen wurden aufgerufen, Buße zu tun und das an das Evangelium zu glauben. Um in das Reich kommen zu können, mussten sie von ihren Sünden umkehren und an die gute Nachricht in Bezug auf unseren Herrn Jesus Christus glauben. Gott hat den Menschen einen Heilsplan, hat mit den Menschen einen Heilsplan. Und er hat sich mit Jesus Christus und sein Kommen erfüllt. Das sagt auch Jesus in Matthäus Kapitel 5, Vers 17. Ihr sollt nicht denken, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und wenn hier Jesus von Gesetz und den Propheten spricht, dann spricht er jetzt nicht von den 10 Gebote, dass er gekommen ist, zu erfüllen, sondern wenn er jetzt von den Gesetz reden tut, dann redet er von den 5 Bücher Moses, die von ihm und sein Zeugnis, dass er derjenige ist, der kommt und die Schlange den Kopf zertreten wird, dass er kommt, die Menschheit zu retten, dass er kommt, die Menschen zu erlösen. Mose, ein Bild auf Christus ist, der das Volk aus der Finsternis, vom Teufel befreit. Das Bild von Pharao, dass er da uns von befreit, ist ein Bild auf Christus. Und wenn Jesus hier von Gesetz und Propheten spricht, dann spricht er von das Alte Testament, das von ihm Zeugnis geben tut, von dem Heilsplan, den Gott in Christus für uns als Menschen hat. Und er sagt, ich bin gekommen, um das zu erfüllen. Und genau das hat ja Jesus getan. Durch Zeichen und Wunder ist er ja bestätigt worden, dass er der Messias ist, dass er derjenige ist, der Retter der Welt. Wir kennen das auch noch mal sehen in Lukas Kapitel 24, die Verse 26 bis 27. Da sagt Jesus, musste nicht Christus solches leiden und zu seiner Herrlichkeit eingehen? Und er fing an von Mose und alle Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, die von ihm gesagt waren. Also Jesus ist die Emmaus-Jünger begegnet und hatte ihn von Mose und die Propheten, genau das, was er in Matthäus Kapitel 5 sagt, vom Gesetz und die Propheten, hier drückt er es anders aus, von Mose und die Propheten, und hat alles von Zeugnis gegeben, was über ihn geschrieben steht. Und das ist Leben. Die Pharisäer macht das zum Vorwurf und sagt, ihr sucht das Leben. Und das in der Schrift. Und es stimmt, sie sind es, die von mir zeugen. Aber ihr habt nur den Buchstaben. Wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen eine innere Erneuerung, um zu verstehen, was Christus für uns ist. Wo Christus im Alten Testament wirklich geschrieben ist, von die Schrift von ihm Zeugnis geben tut. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, seit ich bekehrt bin, wenn ich das Alte Testament lesen tue, lese ich ständig von Jesus was. Kriege ich gleich einen Bezug auf Jesus Christus. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die haben das Alte Testament durch und durch gekannt und haben einfach nicht verstanden, dass Jesus vor ihnen steht. Das war ihnen nicht möglich gewesen, obwohl sie die Schriften gehabt haben. Es ist Gottes Gnade in dein Leben und in mein Leben gewesen, die uns erneuert hat, die uns seinen Geist gegeben hat, dass wenn wir heute die Schriften lesen, dass wir Christus erkennen dürfen. Und umso mehr wir Christus erkennen, umso leichter wird unser Glaubensleben, umso bereichender wird unser Glaubensleben. Weil wenn wir Christus ansehen, dann sehen wir Gnade und Barmherzigkeit, dann sehen wir seine Liebe. Wenn wir das Gesetz sehen, den Buchstaben sehen, dann fängt das an, in unserem Leben schwer zu werden. Amen. Aber die Bibel zeugt von Christus, nicht von das Gesetz. Das Gesetz ist daneben hereingekommen. Am Anfang war nicht das Gesetz. Das Gesetz ist später erst dazugekommen. und uns auf Christus hinzubringen. Das Gesetz hat die Aufgabe, ist der Lehrmeister, uns auf Christus zu stoßen, weil das Gesetz unsere Ohnmacht offenbart. Das Gesetz macht sich an unserem Leben, macht es, dass wir ohnmächtig werden. Weil wir haben vielleicht die Möglichkeit, uns liegt das an, dass wir nicht lügen. Es gibt Menschen, die kennen absolut nicht lügen. Das fällt denen schwer. Die finden das schlimm. Na, die kommen mit dem Gesetz wunderbar klar. Aber wenn es dann heißt, du sollst nicht neiden, und er sieht den Nachbarn mit dem neuen Mercedes auf einer seiner Auffahrt stehen, na, wo hat der denn den her? Wie macht der denn das? Versteht ihr, was ich meine? Und die Bibel sagt, bist du an ein Gesetz schuldig geworden, bist du den ganzen Gesetz schuldig. Das macht uns die Ohnmacht. Das bringt uns alleine zu Christus und seine Gnade. Weil wir werden dadurch errettet, dass wir Gnade und Barmherzigkeit in Christus Jesus bekommen haben. Und nicht, dass Jesus für uns die 10 Gebote erfüllt hat. Weil dann hätte er nicht für uns sterben müssen. Wir sind alleine auf Gnade und Barmherzigkeit errettet. Nicht, weil das Gesetz im Sinn von 10 Gebote erfüllt worden sind, sondern es ist und bleibt Gnade. Versteht ihr das? Wir dürfen nicht anfangen, dass wir meinen, durch Gesetz, weil erfüllt worden ist, sondern wenn Jesus sagt, er ist gekommen, das Gesetz und die Propheten zu erfüllen, dann ist damit gemeint, was über ihm alttestamentlich sein Weg, sein Kommen, sein Sterben, seine Auferstehung und das, was durch die Auferstehung uns als Gemeinde geschenkt ist, dass er gekommen ist, all dies zu erfüllen. Und das müssen wir verstehen. Und wenn er sagt, in Johannes Kapitel 3, Vers 16 sagt er, denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das hat heute noch Gültigkeit, umzukehren, Buße zu tun und zu glauben an Jesus Christus. Dieses Wort Buße ist vom Griechischen, bin ich kein Experte, sondern habe ich aus dem Lexikon und aus dem Griechischen herausgefunden, da heißt es, tut Buße, das heißt Metanoeo und das heißt seine Gesinnung, sein Sinn und sein Denken ändern. Das ist ein anderes Bild, was wir über Buße verstehen. Wir verstehen oder viele verstehen über Buße, dass ich jetzt den sogenannten Jakobsgehen tue und man weiß, auf wie viele Kilometer auf Knie rutschen tue und dass ich Buße tue oder dass ich anfangen tue, mich selber zu peitschen oder zu geißeln, ich weiß nicht, was alles tue, um so meine Buße wirklich zum Ausdruck zu bringen. Buße bedeutet hier von den Griechischen ein Umdenken. Zusammengenommen bedeutet es Nachdenken oder den Geist ändern. Es beschreibt eine grundlegende Veränderung der Gesinnung, eine Herzensumkehr, eine Neuausrichtung des Denkens und des Willens, die zu einer Veränderung im Handeln führt. Im biblischen Kontext ist es die Abkehr von Sünde und die Hinwendung zu Gott. Habe ich aus dem Lexikon so gelesen. Dieses erneuerte Denken, das Verständnis darüber, dass unser Leben in einer verkehrten Bahn gelaufen ist und wir Buße getan haben, ist nur das geistliche Wirken Gottes möglich und ist möglich geworden. Bete darum, wenn das bei dich in dein Leben noch nicht so ist, dass Gott dir das schenken tut, dass du zur echten Buße kommst. Weil echte Buße muss von Gott geschenkt sein. Du kannst über so vieles nachdenken, wo du vielleicht verkehrt gemacht hast. Und du tust darüber Buße und Gott sagt, das ist gar nicht, was ich von dir will. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen über das Buße tun, wo Gott mit den Finger in unser Leben rauflegen tut. Da müssen wir als allererstes Buße tun. In Römer Kapitel 2, ich glaube 4 oder 14 heißt es, oder wisst ihr nicht, dass es Gottes Gnade ist, die euch zur Buße leitet. Das tun wir nicht aus uns selber, das kennen wir nicht aus uns selber. Das muss von Gott eine geistliche Erkenntnis geschenkt werden, um dass unser Denken auch verändert wird. Und das kann nur durch den Geist Gottes geschehen. Amen. Wir kennen das in Johannes Kapitel 1, die Verse 12 bis 13 lesen. Da heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, welches nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wer sind die ihm aufnahmen? Die, die glauben. Und wer sind die, die glauben, die nicht aus Geblüt des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Der Geist Gottes muss an dein und mein Leben wirken, muss was hineinlegen, muss unsere Gesinnung, unser Denken so verändern, dass wir an sein Wort und an Jesus Christus glauben können. Das sagt nicht ich, sondern das sagt Johannes Kapitel 1, die Verse 12 bis 13. Gott muss an dein und mein Leben was tun. Der Mensch kann von sich alleine es nicht tun. Er braucht Gottes Gnade, sein Wirken, dass du dich bekehren kannst. Das sagt dich jede Domination, richtig? Das wird dir jede Domination auf jeden Fall sagen. Da sind sie sich alle einig, dass sich niemand bekehren kann, wenn es nicht Gott eingreifen tut und den Mensch zur Buße und zur Umkehr bringen tut. Es ist Gottes Handeln, es ist Gottes Gnade an dein und mein Leben. Ist das nicht was Wunderbares? Du bist kein Zufall, du bist von Gott gewollt. Du bist von Gott rausgezogen aus dieser Welt und hat dich hineinversetzt in das Reich seines Sohnes. In Kolosser heißt es Kapitel 1, die Verse 13 bis 14, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis. Wow! Da haben wir drin gesteckt. Ob du das wahrhaben willst oder nicht, egal wie klug, intelligent und wie religiös du dich hältst, bevor du nicht bekehrt gewesen bist, warst du unter der Macht der Finsternis. Du konntest nicht machen, was du willst. Du hast keinen freien Willen gehabt. Den hast du noch nie gehabt, weil du unter die Macht der Finsternis, unter den Einfluss des Satans gewesen bist. Das sagt das Wort Gottes, das sagt nicht ich. Du konntest nicht wirklich einen freien Willen haben. Du konntest ein Geschäft gehen, dir eine neue Bluse, ein neues Hemd kaufen. Du konntest dir eine neue Hose anziehen. Du konntest dir morgens den Schrank aufmachen und entscheiden, was du tragen tust. Du konntest entscheiden, was du isst und was du trinken tust. Aber du warst geistlich unter einer Macht gewesen. Das sagt das Wort Gottes. Luther sagte, du bist wie ein Pferd, entweder bist du vom Teufel geritten oder von Gott geritten. Es gibt keine Neutralität, es gibt keine Grauzone, es gibt bloß weiß oder schwarz, es gibt bloß Licht oder Finsternis. Punkt. Das sagt das, was das Wort Gottes sagen tut. Und er sagt, wir sind aus der Macht der Finsternis befreit. Das hat er getan, das haben wir nicht selber getan. Das musste er tun. Er hat dich ein neues Denken geschenkt. Er hat dich einen neuen Glauben geschenkt. Und er ist es, der durch die Kraft seines Wortes und Geistes dich aus der Macht der Finsternis gerissen hat. Und weiter heißt es, und versetzt in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Wow, du bist in keinem luftleeren Raum mehr. Du bist nicht nur aus der Finsternis und aus der Welt geistlich gerissen, sondern du bist in sein Sohn, in das Reich seines Sohnes hineinversetzt. Jetzt herrscht ein anderer Geist über dich. Christus und sein Geist, die herrschen über uns. Das ist ein Faktum. Und du kannst nicht, na jetzt habe ich was Verkehrtes gemacht, jetzt bin ich wieder draußen aus Christus. Na jetzt bin ich wieder, habe ich Buße getan, jetzt gehe ich wieder rein in Christus. So ein Quatsch Gibt es doch gar nicht. Entweder du bist in Christus oder du bist nicht in Christus. Da gibt es kein Ein- und Aussteigen. Da bist du in Christus. Und wenn du verfehlt hast, tust du Buße und kehrst um. Da kann die Gemeinschaft kann verhindert sein. Die liebende Gemeinschaft mit dem Vater kann verhindert sein. Aber das ändert nicht an deine Kindschaft. Das ändert dich nicht in deinen Stand. Du bist und bleibst in Christus. Amen. In 1. Johannes Kapitel 15, Vers 19 sagt er, wenn ihr von der Welt wäret, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Was für ein wunderbares Wort. Weil ich euch aus der Welt erwählt habe. Du bist nicht nur erwählt, du bist auch geistlich in seinen Sohn hineinversetzt. Es ist ein Stellungswechsel in dein Leben passiert. Du gehörst Gott, er hat teuer mit deinem Blut, hat er dich erkauft. Wenn du was kaufen tust, nennst du es Eigentum. Sag doch mal, wenn ihr was kaufen tut, nennt ihr es euer Eigentum? Ist doch richtig, oder? Na, Gott ist anders. Da hat euch erkauft mit das teure Blut Jesu und nun seid ihr fehlgeleitet, nun habt ihr getan, was nicht recht vor Gott ist und nun gehört ihr ihm nicht mehr. So ein Quatsch. Er hat dich erkauft, du hast dich nicht für ihn gekauft, sondern er hat dich erkauft. Du gehörst ihm, du gehörst dich nicht mehr selbst. Das sagt nicht ich, das sagt Gottes Wort. Ist das nicht gut zu wissen? Für den Mensch, der humanisches Gedankengut hat, der sagt, finde ich nicht so gut. Ich soll mir nicht mehr selbst gehören. Du, wenn wir uns selber gehören wieder, dann gehen wir völlig einen anderen Weg. Weil wir Jesus gehören und er uns seinen Geist gegeben hat. Und wenn er treu ist, wie wir gehört haben, er wird uns niemals mehr verlassen, dann ist das auch so. Nicht bloß, wenn wir gut funktionieren, nicht nur, wenn wir alles richtig machen, sondern wenn er sagt, er verlässt uns nie, dann verlässt er uns nie. Warum gibt er uns das Bild von Schafe? Weil Schafe die Angewohnheit haben, weglaufen zu wollen, weil Schafe einfach blöd sind. Die laufen von ihren Hirten weg, der es mit ihnen gut meint. Das ist so. Meinst du, Gott hat uns dieses Bild gegeben, weil er Langeweile gehabt hat und kein anderes Bild eingefallen ist? Na genau deswegen, weil wir Schafe sind, wir brauchen Leitung und Führung und wir brauchen es vom Heiligen Geist und wir sind versetzt in seinen Sohn, wir sind frei von der Finsternis, nicht mehr die Finsternis lenkt uns, leitet uns und inspiriert uns, sondern der Geist Gottes, Jesus Christus selber, unser Hirte, das ist Wahrheit. In 2. Petrus sagt er, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, damit ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Amen. Wie wunderbar. Sein Eigentum. In Hosea sagt er, ich werde das, was nicht mein Volk ist, mein Volk nennen. Das bist du und das bin ich. Zuvor hat es Israel diese Verheißung gehabt. Und Gottes Plan war nicht nur Israel zu erretten, sondern Gottes Plan war sein ganzes Volk zu retten. Und dazu gehörten auch jede andere Nationalität. Und das bist du und das bin ich. Und wir sind erwählt von ihm. Das sagt nicht ich, das sagt Gottes Wort. Und es ist sein Eigentum. Mensch, wer dich anrührt, spickt Gott ins Auge, weil er sagt, du bist mein Augapfel. Spick mal mit dem Finger ins Auge. Dann wirst du mal sehen, wie weh das tut. Und wenn Gott uns solche Bilder geben tut, dann will er doch damit was aussprechen, dann will er mit uns doch was deutlich machen. wie sehr er uns liebt, wie sehr wir sein Eigentum sind, wie sehr wir sein Volk, ein erwähltes Volk sind und wie wir jetzt auch gleich hören, sogar seine Kinder. 1. Johannes Kapitel 3, die Verse 1 bis 2. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Unglaublich. Wenn ich diese Bibelstellen immer wieder lesen tue, ich kann immer nur sagen, unglaublich. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden sehen, wie er ist. Was für ein wunderbares Wort. Wir sind Kinder Gottes, das sehen wir nicht immer gleich. Ich kann Menschen nicht gleich sehen, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist noch verborgen in Christus. Aber die ganze Schöpfung, sagt in Römerbrief, dass die ganze Schöpfung darauf wartet, auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes. Und dann mit Jesus sein Kommen, wenn sein Reich sichtbar wirklich gekommen ist, dann wird das offenbar werden, wer wir wirklich in Christus sind, nämlich Kinder Gottes, Miterben Christi, ihm gleichgemacht zu sein. Und sage ich immer wieder, alle Frauen, habt keine Angst, ihr wird nicht mit Vollbärte herumrennen. Wenn es heißt, wir werden Christus gleich sein, dann meint es ihm in seiner Herrlichkeit, in seiner Wesensart. Und nun kommen wir zurück auf 1. Mose, Kapitel 17, Vers 1, wo zu Abraham gesagt wird, dass ich El Shaddai, der Allmächtige bin, wandle vor mein Angesicht, sei vollkommen. Und wir wissen ja, dass Abraham diesen Ruf gehört hat, von Gott gerecht gesprochen ist. Und wenn es hier heißt, sei vollkommen, sei lauter, sei tadellos, sei ohne Fehl, dann wissen wir, dass auf diesem Glaubensweg, den Abraham gegangen ist, sehr, sehr viel Veränderung gebraucht hat. Stimmt das? Abraham hat gelogen, weil er Gott nicht vertraut hat. Abraham hat auch Zweifel an Gottes Verheißung gehabt. Gott musste es mehrmals bestätigen und sagen, Abraham, ich habe es dir doch gesagt. Abraham wollte zugreifen und wollte von seinem Magd den Sohn nehmen und hat auf seine Frau gehört, weil er an Gottes Verheißung gezweifelt hat. Abraham hatte auf diesen Weg, den er gegangen ist, Veränderung auch gebraucht. Er hat gewusst, da wo er unterwegs ist, hat er mit Schwierigkeiten zu tun und es hat Veränderung in sein Leben gebraucht, obwohl er von Gott schon gerecht gesprochen ist. Und genau das ist das Bild auf uns heute, Kinder Gottes. Wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg, dass wir irgendwann mal zum Herrn kommen. Aber das ist noch, wir sind noch unterwegs. Und in diesem Unterwegssein haben wir mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Die sind da in unserem Leben. Christen haben mit Krankheiten, haben mit widrigen Umständen, haben mit Problemen zu kämpfen. Die sind da. Und genauso wie Abraham Veränderung braucht, genauso brauchen wir auf unserem Glaubensweg, bis wir beim Herrn sind, Veränderung. Die Bibel nennt das Heiligung. Und Gott offenbart sich Abraham mit El Shaddai, der Allmächtige, und will dich damit sagen, fürchte dich nicht, ich bin der Allmächtige. Bei mir ist kein Ding unmöglich. Egal, wie du auf deinem Glaubensweg unterwegs bist, egal, was für Schwierigkeiten dich treffen, egal, was für Probleme du hast, ich bin da und mir sind alle Dinge möglich. Ich werde dich nicht verlassen, wie wir es in die Einleitung gehört haben. Er ist bei uns. Das finde ich so wunderbar, wie er das Abraham offenbart hat. Ich bin der Allmächtige. Er hat nicht gesagt, ich bin dein Herr. Er hat gesagt, ich bin der Allmächtige. Er hat einen Zuspruch, er hat eine Ermutigung gegeben, dass du weißt, bei mir ist alles möglich. Ich bin der alleinige Allmächtige, nicht der Teufel, nicht die Finsternis. Gott ist der alleine Allmächtige, sonst keiner. Um nur mal ein paar Verse zu zeigen, das Alte Testament ist voll davon. nur für uns ein, zwei Verse, drei Verse, die es nochmal deutlich machen, dass Gott derjenige, der allmächtig ist. Und das ist er geblieben. Durch Jesus seine Liebe und Barmherzigkeit hat er sich doch nicht in seiner Allmacht zurückgezogen. Ganz im Gegenteil, hat er seine Allmacht offenbart. In Hiob Kapitel 42, Vers 2 heißt es, ich weiß, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Das sagt Hiob zu Gott. Kein Vorhaben kann dir verwehrt werden. Den hindert der Teufel nicht und du auch nicht. Wenn Gott was vorhat, dann macht er das. Und wenn er was mit deinem Leben vorhat, dann macht er es auch. Versteht ihr das? Wir machen immer alles an Menschen seinen Willen fest. Ja, wenn du willst. Naja, dann geht Gott einen Schritt zurück und sagt, dein Wille ist König. Dann mach mal, was du willst. Dann wären wir alle schon weg. Dann wären wir alle schon weg. Gottes Gnade. Beten wir nicht für Verlorene, die von Jesus nichts haben wollen? Beten wir dafür? Wer betet für Verlorene, die von Jesus nichts wissen wollen? Ihr Wille ist doch, nichts mit Gott zu tun haben zu wollen, richtig? Na, warum betest du dann für sie? Du brauchst gar nicht beten, weil Gott über den Willen nichts tut. Versteht ihr, was ich meine? Gott handelt und Gott handelt über unseren Willen raus. Er macht nicht unseren Willen zum König, sondern Gottes Wille geschieht. Und das, was er sich vorgenommen hat, das geschieht. Punkt. Er ist souverän und er herrscht. Nicht die Herrschaft hat er an uns Menschen abgegeben und sagt, macht mal, wie ihr wollt. Und ich sitze da und warte auf euch. Ist Zuschauer geworden. Der ist aktiv. Aktiver, als du dich das vorstellen kannst. Weiter heißt es in Jeremia, ach Herr, Jahwe, siehe, du hast die Himmel und die Erde gemacht, durch deine Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm. Kein Ding ist dir unmöglich. Wow. Kein Ding ist dir unmöglich, nichts ist dir unmöglich. Oder lesen wir über Gottes Souveränität, Daniel Kapitel 4, die Verse 34 bis 35, da heißt es, und am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel und mein Verstand kam wieder. Und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wird. Und alle Bewohner der Erde werden wie nichts geachtet. Und nach seinen Willen tut er mit die Herde des Himmels und mit die Bewohner der Erde. Und das niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Ob es im Himmel ist oder auf der Erde ist, er macht, was er will. Und das kannst du nicht dran hindern. Ist das nicht gut? Für andere mag es störend sein, so einen souveränen Gott zu haben. Für mich ist das eine geistliche Befreiung, weil ich weiß, es ist nicht alles von mir abhängig, sondern es ist von meinem Gott abhängig. Und er ist souverän in mein Leben. Genauso wie er souverän in mein Leben hineinkam, ist genauso souverän ist er auch weiter in mein Leben, wo ich unterwegs mit dem Herrn bin. Und er wird auch souverän sein, wenn ich zum Herrn kommen tue. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Seine Souveränität hat doch nicht aufgehört. Wir reden, wenn es um Heilung geht, er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Aber wenn es um seine Souveränität geht, das schneiden wir natürlich gleich ab. Dann machen wir den Menschen hoch. So wie der Mensch will, wenn er damit einverstanden ist. Unsere Idee war es nicht, Menschen zu retten, es war Gottes Idee. Nicht unsere Idee. Der Heilsplan Gottes war nicht unsere Idee. Und er hat nicht darauf gewartet, dass wir damit einverstanden sind, sondern er hat es getan. Amen. Und den Abschluss, die letzte Bibelstelle, weil es wirklich spät geworden ist, in Matthäus, ich hätte noch andere Bibelstellen, aber in Matthäus 28, Vers 18, da heißt es, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Gewalt gegeben in Himmel und auf Erden. Das ist unser Herr. Den gehörst du und den gehöre ich an. Er hat uns erlöst. Er ist das Haupt der Gemeinde. Ihm ist alle Macht in Himmel und auf Erden gegeben. Nicht dich und nicht mich, nicht den Satan oder sonst wem, sondern Jesus Christus. Amen. Und er sagt, halte dich an mich. Ich bin der Allmächtige. Ich habe alles in die Hand. Egal wie deine Schwierigkeiten sind. Egal wie deine Umstände sind, egal wie deine Probleme sind, egal was in deinem Leben ist, halte dich an mich. Ich bin dein Herr, ich bin dein Gott, ich bin immer noch El Shaddai, offenbart in Jesus Christus. Ist das nicht gut? Amen. Und da feiern wir Abendmahl. Und das freut mich, dieses Abendmahl zu feiern, gerade an das zu gedenken, was Christus für uns ist. Amen. Der Herr segne euch.